Ihr lieben Geschwister, ihr dürft gerne mit mir den 2. Samuel aufschlagen. 2. Samuel, Kapitel 22. 2. Samuel, Kapitel 22. Dort hat der David am Ende seines Lebens wahrscheinlich Worte aufgeschrieben. Die finden wir dann auch wieder bei den Psalmen. Psalm 18. Und einige von diesen Worten wollen wir heute Morgen miteinander betrachten. 2. Samuel 22. Ich lese zuallererst den ersten Vers und dann von Vers 4 bis 20. Und dann bete ich mit uns und dann können wir auch die Fenster wieder schließen. Es wird hier am Anfang genau berichtet, wie es zu diesem Lied gekommen ist, welches der David hier auch aufgeschrieben hat. Vers 1 heißt es, 2. Samuel 22, Vers 1. Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes. An dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Das ist eine Überschrift über dieses Lied, welches es zu beachten gilt. Er wollte das unbedingt festhalten, am Ende vieler, vieler Kämpfe, die er selbst auch erfahren hat, wollte er, dass dies auch bekannt wird. Und jetzt lese ich ab Vers 4 vor. Dort sagt er Folgendes. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und wurde von meinen Feinden errettet. Denn die Wogen des Todes umfingen mich. Ganz schwierige Umstände, in denen er sich befand. Die Ströme Belials schreckten mich. Die Fesseln des Totenreichs umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien drang zu seinen Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde. Die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er erschien auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis um sich her zu seinem Zelt, dunkle, wasserdichte Wolken. Aus dem Glanz vor ihm brannte Feuersglut. Der Herr donnerte vom Himmel, der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Und er schoss Pfeile und zerstreute sie, damit sind die Feinde Davids gemeint, seinen Blitz und schreckte sie. Da sah man die Gründe des Meeres und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von dem Schelten des Herrn, von dem Schnauben seines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinem mächtigen Feind, von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks. Aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Und ich möchte am Anfang noch mit uns beten und dann können wir die Fenster wieder schließen. O Herr, wir kommen zu dir. Wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen, Herr, lernen und wachsen. Und wir brauchen dazu deine Hilfe. O Herr, stärke du mich und hilf du mir und steh mir bei, dass ich dein Wort recht weitergeben kann. Und hilf du auch zum Hören, Herr. O, wie sind wir auf dich und deine Hilfe angewiesen. O Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen das Werk deines Geistes, denn er allein kann uns in die Wahrheit führen und leiten. Nun lass es doch geschehen, Herr, auf dass wir dein Wort hören, in deine Gegenwart geführt werden, auf dich schauen können und von dir lernen können. In deine Hände, Herr, legen wir uns jetzt auch. Amen. Wir können hinter gerne auch gekippt lassen, klein wenig, dass frische Luft noch reinkommt. Ist also gar kein Problem. Ich möchte heute von Gottes wunderbarer Hilfe spreche. Von Gottes wunderbarer Hilfe. Und das passt hier ganz gut, denn der David, der uns von dieser wunderbaren Hilfe auch eben einen Bericht gibt, der kann das in ganz besonderer Weise tun. Denn er hat ganz viele Situationen in seinem Leben erfahren, wo er ganz arg angefochten war. Wir machen ja gerade in der Bibelstunde das Leben Davids durch und da finden wir diese Situation, wo er über viele Jahre hinweg auf der Flucht vor Saul in der Wüste oft auch sich aufgehalten hat in Höhlen und wo wahrscheinlich ihm die Zeit recht lange geworden ist und er sich mehr als einmal gefragt hat, ja, wie kann ich denn aus dieser Not herauskommen? Wie hilft mir Gott in dieser Not? Ganz viele Lebensumstände hat der David auch später noch erfahren müssen, wo er in ganz fürchterliche Auseinandersetzungen hineingeraten ist. Und ganz schwer auch zu tragen hatte. Wenn hier jemand von der wunderbaren Hilfe Gottes spricht, dann ist es nicht jemand, der immer auf der Sonnenseite gelebt hat, sondern es ist jemand, der also so viele Kämpfe auch zu erleiden hatte, dass er also bis zu seinem Lebensende fortwährend Krieg auch führte. Fortwährend auch im Kampf sich befunden hat. Und wenn so jemand von Gottes wunderbare Hilfe spricht, dann muss man ihm eigentlich zuhören. Denn die ganze Tiefe, die der David auch erlebt hat in seinem Leben, sie sind ganz besonders gewesen und kaum jemand, der hier ist, hat solche Tiefe erlebt und erfahren, hat solch ein Leben leben müssen. Also es lohnt sich, auf die Schilderung Davids zu hören, wie er von Gottes wunderbare Hilfe spricht. Und er hat sich hier ganz viel Zeit dazu genommen, sie zu schildern. Und das hat er nicht einfach so gemacht, weil er jetzt gerade Lust hatte, sondern weil der Heilige Geist ihn geleitet und geführt hatte, genau so es aufzuschreiben. Gott muss es wohl ein Anliegen sein, uns seine Hilfe so darzustellen, dass wir sie ganz ausführlich geschildert hier auch hören können und es uns merken. Und das ist notwendig, dass wir uns es merken, weil wir mehr als einmal, ob man jetzt jung ist oder alt ist, genau diesen Eindruck habe, Gott hilft ja gar nicht. Gott ist so weit entfernt, Ich brauche so viel Hilfe, ich bin in so großer Not, aber Gott hilft gar nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da heute für uns selbst auch hinhören können, was Gott uns in unserer Situation zu sagen hat. Das allererste, was der David hier uns auch erklärt, wo ich drauf eingehen möchte, finden wir in Vers 7. Hier sagt er etwas in Bezug auf Gottes Hilfe und ich lese uns diesen 7. Vers nochmal vor. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme. In seinem Tempel mein Schreien drang zu seinen Ohren. Ganz interessant, dass er das so sagt. Wenn ich mir jetzt das so übertrage auf sein Leben, vorstelle, wie er in der Wüste eben auch Gott um Hilfe angerufen hat, dann war das ja so, dass ganz oft in seinem Leben er warten musste. Gewisse Zeit warten musste, manchmal lange warten musste, bis dann so richtig die Hilfe für ihn sichtbar geworden ist. Aber Gott, sagt er, hat mich gehört gleich in dem Augenblick, als ich zu ihm gerufen habe, hat er mich gehört. Sofort, als ich in meiner Bedrängnis ihn auch angerufen habe, da hat er mich gehört. Und das hält er fest. Das hält er im Glauben fest. Das ist nicht etwas, was er empfunden hat in dieser Situation. Etwas, wo er sofort vielleicht den Eindruck bekommen hat, nachdem er gebetet hat. Sondern es ist etwas, was Gott ihm gezeigt hat und was er jetzt im Glauben festhält. Und anders können wir es gar nicht machen. Wir müssen davon ausgehen und müssen daran festhalten, dass der Herr wirklich auch lebt und dass er hört, dass er unser Rufe hört. Im Psalm 65, Vers 3 wird er als Hörer des Gebetes uns auch dargestellt. Das ist in der Schlachterübersetzung leider nicht so gut übersetzt, aber im Grunde genommen müsste es heißen, Vers 3, du Hörer des Gebets, du Hörer des Gebets. Psalm 65, Vers 3. Manches Mal kann es wirklich sein, dass ich, wenn ich den Herrn anrufe, gar nichts in dem Augenblick erfahre oder empfinde, wo ich ihn anrufe. Aber ich vertraue darauf, dass er mich hört, dass er lebt und dass er ein Anliegen für mich hat, ein ganz großes, kräftiges, starkes Anliegen hat, weil ich eben zu ihm gehöre. Also wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn ich wiedergeboren bin, dann gehöre ich zu dem Herrn. Und er erachtet mich als jemand, der zu seiner Familie gehört. Ein Kind bin ich, der zu ihm gehört. Und er beachtet, wenn ich ihn anrufe. Es ist ihm ein ganz arg großes Anliegen, wenn ich in Bedrängnis bin. Das ist etwas, was einmal im Sacharja geschildert wird. Sacharja 2, Vers 12. Das sagt es der Prophet Sacharja im Hinblick auf das Volk Gottes und all ihre Bedrängnis, die sie auch erleben musste. Sacharja 2, Vers 12. Sie wurde eben auch sehr stark bedrängt. Und dann erklärt der Sacharja dort ganz am Ende von diesem 12. Vers, wer euch, und damit meint er das Volk Gottes, antastet, der tastet seinen Augapfel an. Damit will er sagen, Gott ist es gar nicht egal, wenn auch seine Kinder bedrängt werden, wenn sie in Nöte sind, sei es, dass nun diese Nöte von außen her auf sie zukommen, dass es durch Menschen geschieht, wie beim David, oder durch andere Umstände. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man bedrängt werden kann. Aber Von Gottes Seite aus ist es so, dass es ihm absolut gar nicht egal wäre und man sagen könnte, es ist für ihn einerlei, was auch immer wir erfahren und erleben. Das muss man aber lesen in der Bibel. Das ist nicht etwas, was wir in dem Augenblick, wo wir bedrängt sind und zu Gott rufen, so sehen oder wahrnehmen oder so empfinden. Da muss der Einzelne dann schon die Bibel aufschlagen und es lesen und dann daran festhalten, glaube daran. Mein Herr sieht genau, wie bedrängt ich jetzt bin. Und ich bin für meinen Herrn ein ganz großes Anliegen. Er sieht mich an als jemand, den er liebt. Und wenn nun ich bedrängt werde, so ist es, als würde jemand in seinen eigenen Augapfel greifen. Das tut weh. Das ist ein Bild, das wir ganz gut nachvollziehen können, wenn wir in unseren eigenen Augapfel greifen, wenn jemand am Augapfel verletzt wurde. Das ist etwas, was ganz empfindlich ist. Der Augapfel reagiert ganz empfindsam auf Störungen. Und genau so reagiert Gott auf alle Störungen, wo seine Kinder angegriffen werden. Das ist etwas, was seine Kinder hören sollen und sich daran freuen sollen. Das ist etwas, was sie glauben müssen. Das ist nicht etwas, was sie unbedingt in dem Augenblick empfinden können. Aber wenn du zum Herrn gehörst, dann ist sein Wort ja deine Hilfe. Es ist dann dein Trost, es ist deine Leitung, es ist dein Beistand. Und dann ergreifst du diesen Beistand und hältst ihn fest und sagst, auch mein Herr nimmt wirklich wahr, wie mir es geht. Und in meiner Bedrängnis hört er mich. Ich habe eine lebendige Hilfe. Eine Hilfe, die sich auf den Weg macht, um mir zu helfen und mir beizustehen. Die Schilderung, wie Gott sich auf den Weg macht, um dem David beizustehen, ist eine ganz außergewöhnliche Schilderung. Und man könnte die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass der David diese Schilderung überhaupt so geben kann? Wie hat er das denn wahrgenommen, dass Gott so reagiert? Ne? Da heißt es in Vers 8, da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Manche Ausleger denken, ja, es ist ein Blick Davids auf das, was im Alten Testament beim Auszug Israels aus Ägypten geschehen ist, am Sinai, als er sich geoffenbart hat. Aber es ist durchaus auch denkbar, dass David hier eine Offenbarung bekommen hat, wo Gott ihm gezeigt hat, was er tut für seine Kinder, die in Not sind. Es lässt ihn nicht kalt, er wird zornig über die Feinde seines Volkes. Gottes Zorn ist hier in ganz besonderer Weise erwähnt und nicht in der Weise, dass wir jetzt sagen müssten von unserer Seite aus, wie schrecklich, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, wir sagen, wie wunderbar ist es, dass es Gott nicht kalt lässt, wie die Welt und der Fürst dieser Welt mit den Kindern Gottes umgehen. Wie die Feinde nun auch eben die Kinder Gottes angreifen. Es ist ihm ganz und gar nicht egal. Das ist im Alten Testament wie im Neuen Testament so. In Offenbarung 6, Vers 16 steht es beschrieben, der Zorn des Lammes ist es, den sie fürchtet am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt und sie fliehen in die Berge, in die Höhle hinein. Wie wunderbar für uns ist es doch, dass dieser Zorn einer ist, diese Emotion, dieser Eifer für uns, für seine Kinder. Würden wir uns freuen, wenn Gott sagt, also weißt du, ich bin gerade beschäftigt, ich kann mich eigentlich jetzt gar nicht um dich kümmern und deine Feinde, das ist also etwas, was mich eigentlich auch gar nicht bewegt in meinem eigenen Herzen. Auch wenn sie dich quälen und auch wenn sie dich angreifen, es bewegt mich gar nicht. Das würde uns irritieren. Da würden wir sagen, das ist ja merkwürdig, ich werde angegriffen, ich werde also ganz arg auch angefochten und mein Herr, den bewegt es gar nicht. Das ist das Wunderbare, dass es ihn sehr wohl bewegt, dass er eifert in seinem Zorn für uns, dass er eben auch ein Anliegen hat. Und dass ich von daher nie sagen kann, ich bin allein und Gott kümmert sich gar nicht um mich und es ist ihm ganz egal, was mir überhaupt passiert. Also wenn der David am Ende seines Lebens mit all den vielen Kämpfen, die er auch gekämpft hat, das zu uns sagt, wenn Gott es so hat auch aufschreiben lassen, dann hat es ein Gewicht, ein ganz großes Gewicht für uns. Und jetzt können wir, wenn wir kämpfen, uns hinsetzen, und können das uns anschauen. Und dann können wir lernen und können also staunen darüber und können sagen, was Herr, so nimmt dich das mit, wenn ich leide? So sehr bist du davon bewegt, dass also die Erde erbebt und die Grundfeste erschüttert werden, Rauch steigt aus deiner Nase und verzehrendes Feuer aus deinem Mund. Du neigst den Himmel und fährst herab und fährst auf dem Cherub und kommst, um mir beizustehen. So sollten wir denken. Und aus dem Grund wird es geschildert, aus dem Grund hat Gott es dem David geoffenbart, dass wir es lesen und hören können und genau so dann auch von unserem Herrn denken sollen. Ja, er kümmert sich um mich. Er liebt mich, er hat ein ganz großes Anliegen für mich und es ist ihm absolut nicht egal, wenn es mir schlecht geht, wenn ich bedrängt werde. Es macht ihn eifrig. Sein Eifer für seine Kinder ist ein ganz gewaltiger Eifer. Einmal sagt der Herr Jesus im Neuen Testament, Eifer um mein Haus verzehrt mich oder um das Haus des Vaters. Also, es ist ein ganz großer Eifer. Jetzt möchte ich ganz kurz hier stehen bleiben und möchte dich fragen, ist das deine Überzeugung auch? Du lebst ja genau in Umständen, wo du gerade halt so auch durchgehst. Ob du jetzt noch ein Kind, ein Jugendlicher, Erwachsener oder ein älterer Mensch bist. Du hast in der vergangenen Woche dir Sorge gemacht. Du hast Kämpfe durchkämpft. Du bist für dich selbst durch Schwierigkeiten hindurchgegangen. Und ich frage mich jetzt und ich frage dich, ist das dein Eindruck, wo der Herr hört, er nimmt es wahr und er ist ganz eifrig, um mir beizustehen? Nun, den Eindruck kann man nur haben, wenn man mit ihm verbunden ist. Wenn diese Verbindung fehlt, wenn man Jesus Christus nicht in seinem Herzen wohnen hat, dann kann man das alles hören. Aber es hat für einen selbst absolut gar keine Bedeutung. Man kann davon auch gar nichts mitnehmen. Man geht nachher hier raus und in den Sorgen des Lebens bleibt es dasselbe. Man kämpft immer alles selber aus. Man macht alles mit sich selber aus, da gibt es nichts anderes, da gibt es nicht den Herrn Jesus, der dann auf der Seite steht und sagt, also weißt du, ich kümmere mich um dich, mein Eifer für dich ist ein ganz großer und gewaltiger. Das kann nur derjenige wirklich erfassen und ergreifen, der zu dem Herrn Jesus Christus gehört. Gehörst du zum Herrn Jesus Christus? Oder musst du mit deiner Bedrängnis ganz alleine zurechtkommen? Nun, du musst es nicht. Du musst nicht mit deiner Bedrängnis alleine zurechtkommen. Der Herr Jesus ist da und er lebt. Und alle, die zu ihm kommen und alle ihre Nöte ihm bringen, die mühselig und beladen sind, denen steht er auch bei. Das sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Die Erlösung ist da. Heute vor deine eigenen Augen und Ohren wird sie verkündigt. Und du darfst sie für dich einfach annehmen und darfst sie ergreifen. Aber auch selbst wenn man den Herrn kennt, kann es durchaus so sein, dass man eben in seine Kämpfe nun steht und ganz arg leidet. Und das, was hier steht im Psalm 18 oder 2. Samuel 22, hat keine Bedeutung. Warum hat es keine Bedeutung? Hat es kein Gewicht? Ist es nicht kräftig? Ist Gottes Wort nicht in der Lage, mir beizustehen und zu helfen und mich zu trösten und mir wirklich auch so also einen Beistand zu geben, dass ich aufgerichtet werde, dass ich auch dann durch diese Kämpfe hindurchgehen kann im Glauben? Niemand hier kann sagen von Gottes Wort und von Gottes Werk, dass es nicht in der Lage wäre, etwas zu bewirken. Aber es ist durchaus möglich, dass wir von unserer Seite aus noch gar nicht gelernt haben, aus dem Glauben zu leben, wie wir sollten. Wir leben mehr von dem, was wir sehen. Unsere Nase ist mehr also mit dem verbunden, was vor Augen ist, als mit dem verbunden, was nun in der unsichtbaren Welt beim Herrn zu finden ist, in seinem Wort zu finden ist. Und deswegen sind wir ganz leicht zu erschüttern. Es ist für den Widersacher nicht schwer, uns aus dem Gleichgewicht zu bringen und uns dahin zu führen, dass wir untröstlich sind, dass wir auch verzweifelt sind, dass wir ängstlich sind, dass wir uns unsicher sind, dass wir einfach nur sagen, wann hört es endlich auf, dieser Kampf? Wann hört es endlich auf und wann kann ich Ruhe haben? Nun, die Ruhe ist da. Hier wird sie vor deine Augen ausgebreitet. Hier wird der lebendige Gott uns geoffenbart, wie er einherschreitet, um dem David zu helfen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Nun, das sagst du vielleicht jetzt in deiner Situation dann, oh, was interessiert mich das denn? Er flog auf dem Cherub, damit kann ich doch nichts anfangen, das ist doch mit meinem Leben, hat es doch gar nichts zu tun, kann der Einzelne unter Umständen sagen. Ja, das ist vielleicht gerade das Problem, dass wir uns nicht in genügender Weise hinsetzen und uns Gedanken machen, was damit eigentlich gesagt werden soll. Du hast den Vers wahrscheinlich schon mal gelesen. Ich gehe mal davon aus, wenn du die Bibel durchgelesen hast, hast du diesen Vers auch gelesen. Aber hast du dir je darüber Gedanken gemacht, was es eigentlich für eine Bedeutung hat, wenn es hier heißt, er fuhr auf dem Cherub, der Thronengel oder die Thronengel, über ihnen befindet sich der Thron Gottes. Sie sind mächtige Engel, sie stehen für Gottes Macht und Kraft und Stärke. Sie wurde eingesetzt, als das Paradies bewacht wurde. 1. Mose 3, Vers 24, diese Cherubim mit einem Schwert bewaffnet. Gottes Macht und Gottes Kraft und Gottes Stärke, die kommt hier zum Vorschein in seiner Hilfe und er möchte, dass wir sie wahrnehmen. Ich komme zu dir und mein Thronwagen bildet quasi dieser mächtige Engel. Auf ihm fahre ich herab und komme, um dir beizustehen. Meine Hilfe ist eine kräftige, mächtige, gewaltige Hilfe, die in der Lage ist, mit allen Umständen fertig zu werden, in denen du dich befindest. Genauso will eigentlich dieser Vers auch verstanden werden. Genau so möchte er gelesen werden. Genau so möchte er geglaubt werden. Geglaubt werden. Ich vertraue darauf, dass Gott mit seiner großen Macht und Stärke mir beisteht. Ich vertraue darauf. Es ist meine vollkommene Überzeugung, dass er mit seiner göttlichen Macht und Stärke und Kraft mir beisteht. Wenn ich diese Überzeugung habe, dann ist es für mich ein ganz großer Segen. Aber wenn ich sie nicht habe, wenn ich nicht Gott auf dem Cherub sehe, wie er einherfährt, ja, was sehe ich dann? Ganz einfach, ich sehe einfach nur die Schwierigkeiten um mich herum. Was siehst du, wenn du durch deinen Alltag gehst? Siehst du den Herrn auf seinem Cherub, wie er kommt, um dir beizustehen? Wenn du ihn nicht siehst, dann möchte ich dich heute Morgen dazu ermutigen, ihn zu sehen und ihn wahrzunehmen und wirklich auch darauf zu vertrauen, dass diese Kraft und Macht einzugreifen eine ist, die vollkommen ausreicht für all deine Nöte, für all deine Schwierigkeiten. Diese Hilfe, die der David hier schildert, die geht einher mit der Stimme Gottes. Und es heißt in Vers 13 und 14, ich darf es euch das gerade nochmal vorlesen, aus dem Glanz vor ihm brannte Feuersglut, der Herr donnerte vom Himmel, der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Die Stimme Gottes, von der ist hier die Rede. Die Stimme Gottes, sie wird einmal in einem Psalm in ganz ausführlicher Weise geschildert, wo fortwährend von dieser Stimme auch geredet wird und sie uns auch dargestellt wird. Es heißt im Psalm 29, Abvers 3, die Stimme des Herrn schallt über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist stark, die Stimme des Herrn ist herrlich, die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Die Stimme des Herrn, das ist das Wort Gottes, das ist seine Stimme. Dieses Wort hat so eine große Kraft und eine große Macht und so eine große Stärke, mir beizustehen. Wenn ein Kind Gottes beim Herrn Jesus lebt, dann lernt es, dieses Wort von ganzem Herzen zu lieben und zu schätzen und zu achten und darauf sich zu verlassen und darauf die ganze Hoffnung zu setzen und es festzuhalten, auswendig zu lernen und es für das Leben zu gebrauchen, damit man würdig, wie es heißt, aus dem Glauben auch leben kann. Und der Glaube, das ist nur das, was Gott uns geoffenbart hat in seinem Wort, anderes nichts. Und deswegen ist das etwas, wo ich von meiner Seite aus, wenn ich das gelernt habe, eine ganz gewaltige Kraft habe, ein großer Segen habe, die Stimme des Herrn. Diese Stimme ist in der Lage, gegenüber all den Dingen, die in dieser Welt eben auch geschehen, sich durchzusetzen. Wenn Gott spricht, dann muss diese Welt schweigen. Was er sagt, geschieht. Wenn er sagt, es werde Licht, dann also wird es Licht. In der Schöpfung ist das so wunderschön geschildert. Die Stimme des Herrn, wie er spricht und wie dann auch alles dadurch hervorkommt. Und das soll uns eigentlich dazu bringen, dass wir sagen, dieser Stimme vertraue ich. Nun, was für Stimme kommen an dich so heran, wenn du durch dein Leben hindurch gehst? Sind es deine eigene Stimme? Das kann natürlich sein. Man kann ganz viele Stimmen in seinem eigenen Kopf oder Herzen auch dann immer wieder wahrnehmen und dann hören. Das ist durchaus denkbar. Es gibt aber auch dann die Möglichkeit, dass es ganz viele andere Stimmen aus dieser Welt gibt. Und das ist dann auch etwas, was ganz mächtig Lärm machen kann. Wir leben in dieser Welt, wir sind Umgeber von diesen Stimmen. Aber keine von diesen Stimmen hat die Fähigkeit, uns wirklich zu helfen, so wie die Stimme Gottes. Und das wird hier extra geschildert, damit wir das verstehen und damit wir das auch für uns lernen. Diese Stimme war es, die dem David zu Hilfe kam und die eben auch erschall und eben sich durchsetzte, seine Stimme, die Stimme Gottes. Und mit dieser Stimme, mit diesem Wort haben wir an unserer Seite ein Schwert, was wir dann auch gebrauchen und einsetzen können gegen die viele viele Kämpfe oder Anfechtungen, in denen wir uns auch befinden. Hast du dein Schwert schon gelernt zu gebrauchen für dich? Einmal ist der Johannes auf der Insel Patmos gewesen, dort in einer Art Gefangenschaft. Und da erschien auch der Herr ihm mit seiner Stimme und hat sich ihm geoffenbart. Und der Herr wusste, ich muss ihm jetzt auch eben helfen und beistehen. Und das tat er. Und so will der Herr auch dir und mir helfen. Und so möchte er seine Stimme auch hinein in dein Leben bringen, dass du sie hören kannst und wahrnehmen kannst und aufnehmen kannst. Wir haben alle Bibelübersetzungen, wir müssen nicht Hebräisch oder Griechisch lernen. Wir haben alle Bibelübersetzungen und dort haben wir die Stimme Gottes. Dort ist es eben wahrzunehmen und zu hören. Und wir können es dann lesen und aufnehmen. Und diese gewaltige Stimme Gottes ist in der Lage, uns zu bewahren und uns zu behüten. Inmitten der vielen Bedrängnisse, in denen wir uns befinden. Sei es Krankheit, sei es Ungewissheit, was die Zukunft betrifft, sei es der Tod. Diese Stimme Gottes trägt durch. Diese Stimme Gottes hat Kraft. Sei es Stress im Alltag, sei es ganz anderes, was auch immer. Aber diese Stimme ist in der Lage, wirklich mich wieder zurechtzubringen. Ich möchte euch ermutigen, diese Stimme für euch selbst auch aufzusuchen. Sie ist eine herrliche Hilfe, eine ganz gesegnete Hilfe. Gottes Hilfe wird uns von dem David auch geschildert als eine, die überaus wirksam ist. Wenn ihr mit mir den Vers 17 anschaut, da seht ihr, Gott streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich, er zog mich aus großen Wassern. Nun, wer zieht dich aus den Wassern, in denen du dich befindest? In dieser Welt versuchen alle, sich selbst aus dem Wasser zu ziehen, wie Münchhausen. Sie versuchen, sich selbst aus der Not heraus zu helfen und sich auch zu befreien. Und doch sterben am Ende alle und niemand vermag, den Tod zu überwinden. Niemand von uns. Niemand kann ihn überwinden. Nur ein einziger hat ihn überwunden. Nur ein einziger war kräftiger und stärker als der Tod. Und er ist auferstanden. Der Tod hatte keine Macht über ihn in dem Sinn, dass er verdarb. Er ist nicht verdorben. Sein Fleisch ist nicht verdorben. Und er steht als derjenige da heute Morgen, der dich hindurchbringen möchte. Nun kannst du sagen, ich ziehe mich aus meinem Sumpf selber heraus. Oh, ich muss mich nur anstrengen, ein kleines bisschen so, dann wird es alles ganz gut. Und du gehst weiter auf deinem Weg und du stirbst und wirst am Ende erfahren, dass der dir begegnet, der dich aus dem Sumpf hätte ziehen können, und er wird dir sagen, du hast den Einzigen, der dich hätte retten können, abgelehnt. Du hast meine Hand, die ich dir ausgestreckt habe, abgeschlagen. Du hast sie ausgeschlagen. Nun geh hin in das Verderben, welches für dich bereitet ist. Es ist schrecklich, ne? Wenn also wir die Hand Gottes ausschlagen, die in der Lage ist, uns auch wirklich zu befreien. Wenn wir sagen, ich kann das selbst, ich brauche deine Hand nicht, ich brauche dein Wort nicht, ich brauche kein Kreuz, an dem jemand für mich stirbt, ich bin selber gut. Nun, das ist schrecklich, wenn wir so denken. Aber der, der nun den Herrn auch eben liebt, freut sich über diesen Vers. Er streckt seine Hand aus von der Höhe und er ergreift mich, er zieht mich aus großen Wassern. Es ist eine wirksame Hilfe, eine, die wirklich funktioniert. Es ist nicht einfach nur Fantasie oder irgendwie nur Theorie. Nein, es ist etwas, was im Leben, in der Praxis funktioniert. Was in den tiefsten Tiefen genau so erfahren werden kann. Er kann mir in dieser Not helfen und mich aus diesen ganz großen Wassern herausziehen. Er ist dazu in der Lage. Er kann es. Ich bin in diesen Wassern gefangen. Ich kann mich nicht herausziehen. Ich bin nicht in der Lage. Das ist etwas, was wir genauso empfinden. Aber er kann mich herausziehen. Und dann stellt er mich in einen Raum, in dem ich leben kann. Es ist nicht nur so, dass er mir wirksam hilft, sondern er schafft mir Raum zum Leben. So steht es in Vers 20 dann auch beschrieben. Er führt mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Er schafft Lebensraum. Wenn man bedrängt ist, dann ist das genau das, was einem fehlt, Raum. Das Herz ist bedrängt. Es ist zusammengeschnürt. Man fühlt sich elend. Man hat vielleicht um sich herum alles andere, was man zum Leben braucht und fühlt sich trotzdem elend. Das ist ganz interessant, gell? Das erleben wir oft. Wir haben genügend zu essen, zu trinken, Kleidung. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Es ist warm. Wir können im Winter die Heizung anmachen. Aber trotzdem können wir in unserem Herzen so bedrängt sein, dass wir eigentlich gar keinen Raum finden zum Leben. Wir sind eingeschlossen. Wir sind gefangen. Wir sind eigentlich ohne die Fähigkeit zu leben. Wir tun uns ganz arg schwer damit. Und er ist in der Lage, uns diesen Lebensraum zu geben. Egal, wo wir uns auch gerade befinden, in welche Umstände wir auch gerade sind, die zum Herrn gehören, die erhalten Raum zum Leben, bis sie zum Herrn auch in die Herrlichkeit genommen werden, aufgenommen werden. Solange wird der Herr ihnen Raum zum Leben geben, um alle ihre Aufgaben, die sie haben, und die der Herr ihnen gegeben hat, auch zu erfüllen. Glaubst du daran, dass der Herr dich in die Weite führen kann, egal wo du auch dich gerade befindest, dass er dir Lebensraum schaffen kann, dass er in der Lage ist, dazu genau dies zu bewirken, was dir so unmöglich manchmal erscheint? Wie kann man leben in so einer Situation? Wie kann man zurechtkommen in solchen Umständen? Das sind Fragen, die wir uns ganz oft stellen. Und hier ist die Antwort. David wollte, dass wir das wissen, dass wir wissen, er, der Herr, mit seiner Hilfe schafft uns Lebensraum. Es ist eine liebende Hilfe. Das wird hier so schön in Vers 20 uns auch noch dargestellt, denn hier heißt es eben, dass er Wohlgefallen an ihm, an dem David hatte. Er führt mich heraus in die Weite, er befreit mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Er hat Wohlgefallen an mir. Ganz außergewöhnlich, dieses Wohlgefallen Gottes, diese gnädige, barmherzige Liebe, die sich nicht gründet auf irgendetwas, was wir getan hätten, sondern auf alles, was sein Sohn getan hat. Dies ist mein Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und durch ihn können wir wohlgefällig auch sein für den himmlischen Vater durch den Herrn Jesus Christus. Haben wir das ganze Wohlgefallen des Vaters, die ganze Liebe des Vaters, die er zu seinem Sohn hat, die dürfen wir dann auch genießen. Spürst du sie, diese Liebe? Manches Mal spüren wir gar nichts von dieser Liebe. Wir können sie nicht empfinden, rein gefühlsmäßig. Dann brauchen wir die Bibel, um ganz neu sie an uns heranzuführen, dass der Herr sie uns erklärt. Ja, ich habe Wohlgefallen an dir. Dein Leben ist nicht leicht. Das weiß ich. David hat das ganz oft sagen können, in was für große Schwierigkeiten bin ich jetzt wieder. Und der Herr sagt zu ihm, ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und der David musste es immer wieder hören. Der David musste es immer wieder auch lernen, für sich anzunehmen. Das ist nicht etwas, was ihm entgegenspringt von der Welt, sondern das ist etwas, was der Herr ihm selbst auch ganz neu zeigen muss durch sein Wirken, durch sein Wort, durch seinen Geist. Kann er dir das zeigen? Fühlst du dich geliebt? Fühlst du das Wohlgefallen des Herrn auf dir ganz persönlich? Ist es etwas, was dir im Augenblick kostbar ist? Er liebt mich von ganzem Herzen, hat Freude und Wohlgefallen an mir. Und das, wenn man es auch liest in der Bibel, kann einen froh machen, ganz arg froh machen. Nichts kann einen froher machen als die Liebe Gottes, die er uns schenkt. Nichts kann mein Herz glücklicher machen als eben dieses Bewusstsein und diese Überzeugung, dieses Vertrauen, dieser Glaube, er liebt mich. Wo hat er es mehr gezeigt als am Kreuz auf Golgatha, dass er mich liebt, dass er meine Sünde auf sich genommen hat und für diese Sünde vom Vater sich hat bestrafen lassen und der Zorn des Vaters auf ihn herabkam. Was für eine große Liebe ist es, in der wir, wenn wir den Herrn Jesus Christus kennen, auch leben dürfen. Nun, ich muss mit meiner Botschaft zum Schluss kommen. Und am Schluss steht eigentlich etwas, was ganz außergewöhnlich ist. Der David sagt es also ganz am Anfang dieser Schilderung in 2. Samuel 22, in Vers 4, wenn er beginnt, von dieser wunderbaren Hilfe zu reden, da sagt er, den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und wurde von meinen Feinden gerettet. Also der Herr sagt, der David sagt hier, ich habe also in meinem Leben ganz ungeheuer viele, viele schwierige Situationen gehabt. Aber ich habe immer wieder erlebt und erfahren, dass der Herr mir hilft und dass er mich herausrettet. Und jetzt liegt es mir ganz arg auf dem Herzen, ihn in ganz besonderer Weise zu loben und ihn zu preisen. Ich sage es ganz offen, das ist sicherlich das, wo wir auch alle miteinander immer wieder versagen, dass wir vielleicht viel mehr über unsere Nöte erzählen oder auch denken, nachdenken. Und so auch dann unser Leben bestreiten, als dass wir den Herrn loben und preisen dafür, dass er so viele Fähigkeiten hat, uns zu retten und uns zu helfen und uns beizustehen. Das ist eigentlich so eine ganz wunderbare Angelegenheit, wenn ein Kind Gottes dahin kommt, Gott ganz arg dafür zu loben, dass er Hilfe und Rettung erfährt. Und das vielleicht schon sogar im Voraus, wenn ihr kennt die Geschichte im Alten Testament, wo jemand in den Krieg zieht, der Kriegsvolk, und sie ziehen in also diesen Krieg hinein, vorne dran, Chor, der Loblieder singt, Gott zu loben und zu preisen. Sie sind vollkommen davon überzeugt, dass der Herr ihnen Sieg schenkt. Sie haben es gelernt, sie haben ganz viele Situationen schon erfahren, wo der Herr ihnen geholfen hat. Und deswegen lobe sie den Herrn im Voraus, Herr, du wirst mich durch diese Not hindurchtragen. Das gilt es zu lernen. Das ist für uns alle schwer. Wir können ganz oft in unsere Lebensumstände, wenn wir drin sind und ganz arg leiden, ganz viele Lieder singen, die eher so Jammerlieder sind. Dass wir also ganz, ganz arg auch dann so innerlich so leiden und wir formulieren das dann auch mit dem, was wir sagen und reden. Wir können das zum Ausdruck bringen. Wir bringen es zum Ausdruck ganz stark in unserem Herzen und in dem, was wir sagen und wie wir anderen begegnen. Und manches Mal kann dann der Eindruck entstehen, das ist ein armer Mensch, der hat ja gar niemand, der nach ihm schaut. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr so einen Eindruck erwecken könnt? Das ist ein armer Mensch, der hat gar niemand, der nach ihm schaut. Also das kann jemand sagen, der den Herrn Jesus Christus gar nicht kennt und gar nicht errettet ist. Aber jemand, der den Herrn Jesus Christus kennt als seinen Erretter, kann das eigentlich nie sagen. Der kann sich nie hinstellen und sagen, also ich komme gar nicht klar. Ich habe so viele Kämpfe. Ich muss so arg schuften und so arg also auch leiden. Und ist gar niemand da. Können wir nicht. Jedes Mal, wenn wir sagen, müssen wir eigentlich im Grunde genommen, wenn der Herr auch vor unseren Augen steht, ihm bekennen, Herr, es ist nicht wahr. Es ist gar nicht wahr. Unser Problem ist dann viel eher, dass wir ihn nicht wahrnehmen, wie er uns hilft, wie er uns beisteht. Wie er jetzt in dieser Situation, wo wir so leiden, uns nahe sein möchte, wie er in seinem Wort extra diesen kleinen Abschnitt hat aufschreiben lassen, um seine Hilfe ganz klar aufzuzeigen, sodass wir eigentlich sagen können, ich lobe dich, Herr, dass du mir hilfst, ganz egal, in welche Nöte du mich auch bringst, du wirst mich hindurchtragen und wirst mich auch hindurchleiten. Ich nehme es aus deiner Hand, was auch immer ich erlebe und erfahre, und ich möchte darin eigentlich vielmehr eine Möglichkeit und eine Gelegenheit sehen, dass du dich mit einer großen Kraft, mich zu erretten, auch erweisen kannst. Das ist Glaube, aber es ist nicht einfach. Es ist etwas, was der Herr uns schenken muss. Und ganz oft müssen wir den Herrn dann halt bitten, Herr, im Augenblick komme ich gar nicht mehr klar, hilf du mir, dass ich überhaupt deine Hilfe sehen kann, mich daran freuen kann, auch dankbar sein kann und diese Nöte, durch die ich hindurchgehe, annehmen kann, wie ein Christ sie eigentlich annehmen sollte. Der letzte Vers, den ich auch mit uns heute Morgen lesen möchte, aus dem Jakobusbrief, ein ganz bekannter Vers, aber es ist ein schrecklicher Vers, das sage ich euch gleich, weil wenn wir den lesen, dann können wir ganz oft so auch vielleicht uns dann eben verhalten, dass wir sagen, wie kann man nur sowas sagen? Jakobus, der Halbbruder des Herrn, der hat also in Jakobus 1, Vers 2 gesagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Versteht ihr, das ist ja schon gewaltig. Das ist eigentlich so außergewöhnlich, dass man den Jakobus schütteln wollte. Jakobus, wie kannst du nur sowas sagen? Meine Anfechtungen sind schrecklich. Meine Bedrängnisse sind so schlimm, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig atmen kann. Mein Herz ist also ganz wirklich bedrängt. Und du sagst zu mir, ich soll es für mancherlei, also ich soll all diese Anfechtungen, die mancherlei Anfechtungen für Freude erachten. Möge der Herr uns helfen, dass wir das lernen, dass wir darin wachsen. Das ist ja nicht irgendwo ein Spott, den der Jakobus hier aufgeschrieben hat, um uns zu ärgern, sondern es ist eigentlich eine Anweisung, dass wir dahinter sehen, das, was ich gerade durchleide, macht mich bewährt. Es tut noch den letzten Rest auch an Schmutz und an Dreck entfernen, sodass ich viel strahlender werde noch, viel mehr noch auch meinem Herrn ähnlich bin. Möge der Herr uns helfen, dass wir so unsere Nöte betrachten können und die wunderbare Hilfe des Herrn auch immer vor Augen haben und dankbar dafür sind. Auch wenn wir morgen in Bedrängnisse kommen, morgen in Anfechtungen gerade, dass wir sagen, das möchte ich jetzt nochmal aufschlagen und lesen. Und dann möchte ich das auch in meinem Herzen aufnehmen und den Herrn bitten, dass er es in mein Herz prägt. Ich tue am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und bete. O Herr, wir kämpfen unsere Kämpfe und wir haben es noch nicht so gut gelernt, so wie der David es zu sagen, dass wir staunen über die große Kraft, mit der du uns rettest. Ja, Herr, und doch haben wir ganz, ganz oft es erfahren in unserem Leben, in all den Bedrängnissen, die wir bisher hatten, dass du uns nicht im Stich gelassen hast, sondern dass du uns treu beigestanden bist. Nun hilf uns, Herr, dass wir weiter das festhalten können, dass wir wachsen können in den Bedrängnissen, in denen wir uns jetzt befinden, dass wir auch dir da die Ehre geben können, dir vertrauen können, deiner wunderbaren Hilfe vertrauen können und es auch anderen weiter sagen können. Wir haben einen Herrn, der uns zu retten vermag, der uns wunderbar beistehen kann. Amen.
Amen.